Also Nicole, ich war letztens in einer Runde und alles war eigentlich super lustig, super fun und irgendwie habe ich aber gemerkt, ich bin die Einzige, die die ganze Zeit Witze macht und ich habe mich so gefragt, ey, woher kommt das gerade? Ist irgendwie so ein Autopilot oder warum bin ich gerade irgendwie so eine Witzekanone?
Also ich muss sagen, du bist auch einfach ziemlich gut darin, Witze zu machen. Also wir lachen ja schon das eine oder andere Mal wegen dir, wenn ich es zugebe. Aber das Gefühl kenne ich auf jeden Fall. Also manchmal, wenn ich so zu Geburtstagen eingeladen werde oder ich weiß nicht wohin, zu Events oder so, weiß ich, wenn ich da hingehe, dann nehme ich die Rolle der Entertainerin ein oder der Lustige und ich frage mich dann auch immer, woran das liegt.
Echt? Unbezahlt noch?
For free, also...
Crazy. Aber ich glaube, das ist so eine Mischung aus irgendwie so Coping-Mechanism, auf der anderen Seite auch irgendwie so diese Rolle, in die man sich so ein bisschen reingezwängt fühlt. Weil ich in dem Moment dachte mir so, oh mein Gott, es ist voll die awkward silence. Irgendjemand muss was sagen und deswegen habe ich ja die Rolle der Lustigen und ich muss jetzt was Lustiges sagen.
Total, aber ich glaube, eigentlich muss man sich an dieses Gefühl gewöhnen, dass auch mal awkward silence ist eigentlich okay. Aber ich glaube, mit diesem Gefühl sind wir nicht allein. In unserem Gemischtwarenladen sind wir es zumindest heute nicht, denn Momo ist heute bei uns.
Genau, solche Themen behandeln wir in unserem Gemischtwarenladen, dem Podcast, in der es in jeder Folge um eine andere Facette des Migra-Lebens geht. Ich bin Sophie.
Ich bin Nicole und wir begrüßen heute Momo.
Gemischtwarenladen.
Der Podcast. Herzlich willkommen, Momo. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ihr mich hier habt. Das ist mein erstes Interview.
Oh mein Gott, echt?
Wie aufregend.
Premiere. Wir freuen uns, dass wir dein Ersten sein dürfen.
Wäre auch kein Problem.
Also Momo, man kennt dich ja von Formaten wie Datteltäter oder auch dem Podcast Daddy, ja darf das. Und da dreht ja viel um Humor. Aber welche Rolle spielt Humor in deinem Leben heute?
Humor ist ein Instrument für mich, womit ich so versuche, Geschichten zu erzählen. Ich bin so ein kleiner Storyteller und Leute hören mir gerne zu. Und ich bin auch so ein, ich glaube, Humor ist so mein Social, meine Währung. So, ich bin heute da, wo ich bin, sozial, aber auch so professionell, weil ich einfach sehr witzig bin.
Ja, du sagst gerade, also Humor hat irgendwie richtig viele Facetten für dich, hat richtig viele Bedeutungen. Gab es einen Moment, wo du bemerkt hast, Humor ist für mich mehr als nur Unterhaltung?
Ja, ihr habt das auch angesprochen, so ein Coping-Ding. Ich habe gemerkt, dass ich so voll schnell Too-Soon-Witze mache. Und meinen Freunden fällt es auch mal auf. Und so irgendwie lassen die es bei mir durchgehen, weil ich es richtig charmant mache. Aber ja, ich glaube, das hilft so voll, Sachen zu bewältigen. So am gleichen Tag noch über was richtig Schlimmes zu lachen, hilft manchmal. Aber ich merke auch, dass es mich manchmal nervt, so... so, wie heißt das, Galgenhumor oder so Dark Humor, das ist so, da komme ich manchmal an meine Grenzen, vor allem wenn nach unten getreten wird, genau.
Und was gibt dir Humor denn generell so, sowohl sozial, aber auch als auch emotional?
Hoffnung. Also es gibt mir Hoffnung, es löst Stress, so, es hilft mir, Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich mache ja auch so voll viel Schauspiel und da gehört ja auch voll viel dazu, so sich in die andere Rolle zu versetzen und so einen anderen Blickwinkel zu haben. Und Humor ist so ein guter Katalysator dafür, so checkt ihr.
Ja. Okay, uns interessiert natürlich auch, wer hinter diesem Humor steckt, hinter dem lustigen Momo. Du bist ja in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen, deine Familie ist dann nach Tempelhof gezogen. Was würdest du denn sagen, was der Unterschied zwischen diesen beiden Welten?
Also, für den kleinen Momo war Kreuzberg sein Zuhause. Da war alles immer bunt und da gibt's sehr viele Kanaken. Da gibt's sehr viele Leute, die nicht blond und weiß sind. Und alles, was Momo dort gemacht hat, war witzig oder cool oder so Trendsetting. Ich hatte damals immer die neuesten Jogginghosen.
Natürlich hattest du das.
Und dann, als wir nach Tempelhof gezogen sind, habe ich ganz schnell gemerkt, also... Erst konnte ich auch nicht einschätzen, dass das so was viel Größeres ist. Weil ich dachte einfach, okay, ich bin der neue Schüler jetzt an der neuen Schule in Tempelhof. Ich habe irgendwie ein schlechtes Los gezogen. Ich werde jetzt geärgert, weil ich der Neue bin. Aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich geärgert werde wegen meiner behaarten Arme, weil ich eine Jogginghose getragen habe. Leute haben gesagt, oh, Momo ist wieder im Pyjama da. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich, dass dort so, auch wenn es kleine Kinder waren, das so racist war, sich über meine Körperbehaarung lustig zu machen. Oder weil ich einfach nur anders war und Kinder kommen mit anders manchmal nicht so gut klar. Und ich finde, die Lehrer haben es nicht auffangen können. Genau, voll Trauma-Dumping hier.
Nee, ist voll wichtig.
Was war nochmal die Frage?
Nein, du hast genau schon beantwortet. Ich finde es auch voll spannend, weil wir hatten jetzt wirklich schon so oft das Thema Schule irgendwie hier im Podcast, dass Leute das gestern auch erzählt haben. Ja, ne, es heißt ja auch immer eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, aber Lehrer kriegen es so oft nicht hin, die Sachen aufzufangen, wie du sagst. Ärgert mich total.
Aber war das bei deine ganze Schulzeit hinweg so, dass du sagst, das ist einfach tough war in der Schule?
Ja, also als ich nach Tempelhof gezogen bin, hat sich so ein bisschen eine Front gegen mich entwickelt. Wenn ihr die jetzt fragt, werden die sagen, nein, stimmt gar nicht. Mhm. Und doch, hat es. Und genau, die sind dann mit mir auf die Oberschule gewechselt. Also bei uns ist es so, also normalerweise ist es so, dass man von der ersten bis zur sechsten in der Grundschule ist, danach in die Oberschule kommt.
Ach, crazy. Also habt ihr Grundschule von der ersten bis zur sechsten Klasse genau. In Berlin?
Okay. So ist auch normal.
Okay. Ich wollte gerade sagen, für uns nicht.
Und dann haben wir bis zur 12. Oberschule. Oder es gibt Leute, die OSZ machen und dann geht es bis zur 13. oder so, keine Ahnung. Und ich war halt dann auf diesem Gymnasium und dort sind meine Grundschulmobber mitgekommen und die sind halt mit mir zusammen erwachsen geworden und haben mich so ins Erwachsenwerden gemobbt. Genau, und da gab es halt so crazy Sachen wie eine Gruppe, die hieß Alle gegen Momo auf Facebook.
Auf Facebook?
Ja.
Aber wie alt waren die? Also was für eine Altersspanne bewegen sie?
Siebte Klasse. Und so crazy. Die LehrerInnen konnten es irgendwie nicht auffangen. Und irgendwie, also jeder denkt, dass ich so ein Klassenclown in der Schule war. Ich war kein Klassenclown, ich war das Opfer in der Schule. Aber dann irgendwann habe ich es geschafft, der Witzige zu werden in so Freundeskreisen, wo mehr Kennecks sind. Und so habe ich mir so meine Bubble aufgebaut und habe jetzt eine richtig tolle Community um mich herum, die einen appreciated, die auch einem beigebracht hat, dass du nicht immer witzig sein musst. Genau.
Was ich mich frage, also Mobbing geht ja sowieso nicht, man fragt sich ja sowieso mal, was sind das für Menschen, die das machen? Und du sagst ja, in Kreuzberg war es ganz anders, dann in Tempelhof auf einmal, also bist du der andere und die Leute ärgern dich auf einmal. Was waren das denn für Menschen? Also sahen die ganz anders aus als du oder von was für Leuten kam das?
Also wir hatten in der Tempelhof-Klasse, also in der Grundschule hatten wir schon ein paar Ausländer. Wir hatten ja, aber ich wurde eher, also von den Weißen wurde ich gemobbt, dass ich behaarte Arme habe. Und von den anderen wurde ich gemobbt, weil ich mich anders verhalte. Ich war als Kind nicht so machohaft. Ich war schon immer so ein bisschen anders. Und genau, da kam halt auch Mobbing aus der Richtung. Also für alles, was man ist, so ein bisschen. Ich realisiere gerade, dass ich so in der Oberschule hatte ich weniger Kennex in der Klasse als in der Grundschule. Und mit mir sind auf die Oberschule die weißen Mobber gekommen und die Kennex sind in andere Schulen gegangen.
Und deswegen ging es dann weiter wahrscheinlich, ne? Ja.
Die haben dich auch nicht in Ruhe gelassen. Aber hattest du Bezugspersonen in dieser Zeit oder warst du wirklich einfach Tough Soldier alleine gegen den Rest der Welt damals?
Ich hatte die Klassenlehrerin. Sie hat sich versucht, um mich zu kümmern, aber irgendwie wurde sie selber von den Schülern gemobbt. Deswegen kam da nix. Man hat hier und da so Friends gehabt, aber man war jung, man waren Scheißfreundschaften, die so einen ausgenutzt haben und so. Und irgendwie war, kennt ihr Habbo?
Ja.
Habbo war mein Rückzugsort.
Oh, das habe ich so oft gespielt.
Ich war Siebtklässler, ich hatte dort so Freunde, die 30 waren, 40 waren und so.
Ich würde sagen, auch ein bisschen questionable, aber wenigstens ein Zufluchtsort.
Todes Booming. Aber wir haben dort Roleplay-Games gespielt. Ich war
wirklich besser.
Ich war so ein Vampir einfach, keine Ahnung. Ja.
Ja, und du sagst selber, man war jung und Kinder sagen ja einfach Sachen, die man checkt in dem Alter wahrscheinlich noch nicht so ganz, was das für Auswirkungen potenziell haben kann. Du warst selber dann wahrscheinlich 13, 14 Jahre. Was würdest du denn sagen? Was hat das damals mit dir gemacht und welche Folgen spürst du vielleicht heute noch?
Ich habe Depressionen entwickelt, als ich sehr jung war und ich wurde auch zu Hause, also meine Eltern sind auch beide arbeitsunfähig gewesen und haben auch so krass ihr eigenes Leiden gehabt und so. Und für die war Mobbing halt kein Thema und ich bin auch nicht zu denen gegangen, um fair zu sein. Die haben mitgekriegt, ich habe Schwierigkeiten so, aber ich konnte nicht aufgefangen werden.
Aber kulturbedingt mäßig das kein Ding war? Also, dass man einfach so sagt, so solche Sachen wie Depression gibt's nicht? Oder woran lag das, dass das für die nicht gab?
Also, das ist so ein Mix aus ich nehme die gerade in Schutz, merke ich, das ist so ein Ding aus, die sehen's nicht, ich sag's nicht und so, ja, wenn du geärgert wirst, dann komm zu uns und dann reden wir und dann ist so, nee, also es fängt schon ganz klein an bei so, sprich mir ein, dass ich Grenzen setzen soll. Ich konnte damals keine Grenzen setzen. Sag mir, dass ich nicht gemobbt werden darf. So, es fängt aber auch so an mit, wenn Geschwister, wenn du so, oder keine Ahnung, abusive Familienmitglieder hast, die dann zu entschuldigen, hilft dem Kind nicht zu lernen, was Grenzen sind.
Ja, absolut nicht. Das Gegenteil.
Genau, wenn dir beigebracht wird, ey, Abuse ist na, eine andere Art von Liebe, dann denkst du, dass das, was die
Abuse
in der Schule
gleich
machen.
Liebe, ja.
Genau, das ist ja so, ja, du musst die halt verstehen, du musst dich in die hineinversetzen. Auf einmal, ich konnte so nachvollziehen, dass meine Mobber und Mobberinnen so schwieriges Haushalt und so hatten, aber
ja, crazy.
Schützt dich ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, die haben ja nie versucht, sich in dich hineinzuversetzen. Ja. Und ich finde auch generell, was du erzählst, total verrückt, weil ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen in Dietzbach, genau. Und da hatte ich halt ein super gemischtes Publikum in der Schule. Wir sind alle mit Jogginghosen rumgelaufen. Total. Wir sind alle irgendwie, also wir sahen halt immer alle anders aus und deswegen hat es einfach niemanden gejuckt, wie, dass ich halt anders bin. Und das lag bei dir halt wirklich daran, dass du halt einfach immer so the odd one out warst, ne?
Ich war in ganz vielen, also ich war irgendwie durch und durch. Ich habe irgendwann auch gelernt, das an mir zu lieben, dass ich so anders bin.
Solltest du auch.
Yes.
Dankeschön. Also es hat auch sehr lange gebraucht, bis ich da bin, wo ich wirklich Liebe mir gegenüber empfinde. Und ich habe es geschafft.
Wirklich clock that.
Dankeschön. Aber das ist so sehr viel mentale Arbeit und sehr viel sich selbst anlügen. Fake it till you make it und so auch so in Spiegel sprechen und so. Ey, auch tanzen, wirklich die Hüften bewegen. Ich habe Theater studiert und da hatten wir so eine Dozentin für Bewegung und Körper und so. Und sie meinte, dass irgendwie ganz viel Traumata sich so in den Hüften befindet. Und ich weiß, dass so in African Cultures auch so Tanzen, Twerken voll wichtig für so Aufarbeitung, Traumaverarbeitung und so ist.
Voll.
Und genau, deswegen schwingt die Hüfte, Leute.
Deswegen einfach während du das weinst einfach twerken, sag ich.
Ich schwöre, das ist so direkt weg.
Ich wollte gerade sagen, Ass-Shaken hat auf einmal noch eine ganz andere Bedeutung beim Leben bekommen.
Checkst du.
Aber du hast ja auch schon erwähnt, du hast dann angefangen zu studieren. Du hast an der Universität der Künste in Berlin studiert, unter anderem auch Schauspielerei. Und da hast du ja eben auch gemerkt, da kam ja dieser Switch. Du hast ja gemeint, du warst kein Klassenclown. Und irgendwann hast du gemerkt, Humor zieht, ich komme gut an. So, wie hat es denn aber alles angefangen?
Genau, also ich kann mich nicht ganz erinnern, wo der Moment war, wo ich gesagt habe, hey, mit Humor kann ich hier Leute beeindrucken. Aber ich habe gemerkt, dass so ich neben der Schule so noch einen außerschulischen Kenneck, so eine außerschulische Kenneck-Freundesgruppe aufgebaut habe. Und dort war ich halt immer der Lustige. Und irgendwie war alles, was ich gesagt habe, lustig. Auch wenn ich nicht versucht habe, lustig zu sein. Und anscheinend war ich schon immer so jemand, der über alles Witze macht. Also es ist so voll unterbewusst passiert, glaube ich, oder unbewusst. Und dann, als ich an der UDK war, war ich in einem sehr weißen Milieu. Alles liebe Leute, alles linke Leute. Aber ich war der Klassenclown. Da war ich der Witzige. Und da hat auch so, das ist dann so ein bisschen übergeschwappt. Irgendwie war ich immer der Witzige und voll vieles, was ich gesagt habe, wurde auch so als Witz verstanden, obwohl ich so versucht habe, Grenzen zu setzen und so. Genau, es gab dort so ein paar Momente, wo ich so war, hey, das ist gerade kein Witz. Aber ansonsten war es cool. Ja, genau.
Und wie sieht dein Humor so aus? Würdest du sagen, du bist jemand, der so spontan lustig ist oder sich so Sachen antrainiert hat?
Ich kann gar nicht Witze erzählen, wenn man mir, also ich habe heute darüber nachgedacht, ich so, oh nein, nicht, dass sie jetzt sagen, erzähl mir einen Witz.
Das würden wir niemals machen.
So, ja, das wäre voll so, ich würde richtig stocken.
Ja.
Aber so, ich bin so Situationskomik gewohnt oder so, ich habe ja Theater studiert, Lerntheater. Und auch Theaterpädagogik. Und ich bin so voll so an spontane Sachen, Impro und so gewohnt. Und jetzt auch bei Doppeltäter habe ich ja, das ist ja ein Satireformat gewesen, da trainierst du halt deinen Humor wie so ein Muskel. Also wenn du vor der Kamera stehst und so in so szenisches Arbeiten kommst, dann bist du direkt so, oh, was könnte witzig sein. Ich glaube, das so, das kann man sich zum einen antrainieren, indem man es einfach macht. Aber zum anderen ist auch so eine Gefühlssache, glaube ich. genau.
Wie hat sich auch dein Platz in den Gruppen auch geändert, als du gemerkt hast, ey, ich bin lustig, ich komme gut an, ich bin vielleicht auch der Klassenclown, aber wie hat sich auch so dein Gefühl in Gruppen geändert?
So, ich bin ja immer der Weirde in Gruppen. Und so als Weirder ist voll, oder als Nerd oder als, keine Ahnung, kein Gym-Bro, musst du irgendwie so Respekt verdienen oder so Ansehen verdienen. Und ich glaube, mein Humor ist dort voll so eine Currency gewesen. Aber gleichzeitig auch, ich glaube, mit Humor kommt voll viel so emotionale Intelligenz, ohne mir das jetzt selber zu schreiben zu wollen. Aber ich glaube so, da kommt auch so eine emotionale Intelligenz und auf einmal bist du der, nicht nur der Witzige, sondern auch der, zu dem man geht, wenn man so Rat braucht. Genau.
Ich finde es voll spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn man eine lustige Person ist, so wie wir alle hier, die sitzen, dann ist generell sehr gefährlich, weil man aufpassen muss, man nicht zum Clown wird. Also deswegen muss man da, finde ich, immer so die Grenze finden zwischen, ja, ich bin lustig und ich kann auch Witze machen, ich kann auch über mich selber lachen, aber nicht sehr Respekt verloren geht, aber ich bin trotzdem eine Person mit, ne, Emotionen, es gibt Grenzen und so. Ist gar nicht so einfach immer. Und du hast ja auch schon gesagt, Humor ist Coping-Mechanismus, kennen wir auch, glaube ich, alle. Hast du dich auch in der Vergangenheit in Momenten erwischt, dass du so gemerkt hast, ich mache hier gerade Witze und bin lustig, obwohl es mir eigentlich gar nicht so gut geht?
Ich glaube nicht. Also, es ist halt immer so ein kleiner Witz am Rande mit so einer Träne am rechten Auge. Also, ich glaube, das brauche ich auch selber, um kurz runterzukommen. So, wenn, natürlich werde ich nicht beim Tod meiner Oma einen Witz machen, aber ich habe gemerkt, meine Oma in der Türkei ist gestorben und alle Verwandten haben sich so versammelt. Und ich habe gemerkt, dass die Geschwister, das sind ja ältere Leute jetzt, so, die sind so 60, 50 und so. Die kommen alle zusammen und das Erste, was die machen, nachdem alle Besucher gegangen sind und so, ist erstmal lachen. Also nachdem die Oma gegangen ist, so am gleichen Tag noch, wurde gelacht. Und ich glaube, das ist voll wichtig, um eine Community zu schweißen.
Absolut.
Genau.
Ich weiß auch voll, was du meinst, weil ich bin auch so jemand, Nicole kann es bezeugen, wenn ich irgendwie total crashed gehe und es mir gar nicht gut geht und irgendwie total weine, dann mitten in diesem Heulen beziehungsweise ich hau dann irgendeinen richtig dummen Witz raus und dann lachen die und dann sagt Nicole auch so, ich weiß gerade nicht, ob ich dich trösten soll oder ob ich mit dir lachen soll, so I don't know. Aber es ist wirklich, glaube ich, so ein Ding mit so diese Coping-Mechanism, dass man versucht, die Dinge, die man erlebt, zu verarbeiten und einfach mal klarzukommen, zu verstehen, ey, wo bin ich jetzt angekommen und was ist jetzt eigentlich mit mir los?
Ich denke, ich versuche gerade über so einen Moment nachzudenken, wo ich so war, haha, das ist gerade gar nicht so witzig, aber ich mache einen Witz darüber, aber mir fällt nichts ein.
Ist auch nicht schlimm. Aber was würdest du sagen, dieser Humor hat dir ja irgendwie auch Nähe gebracht, auch irgendwie diesen Respekt in Gruppen, aber hast du auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass du auch die Distanz zu dir selbst hergestellt hast und irgendwie auch dich selbst so ein bisschen in den Momenten verloren hast?
Ja, also ich musste auch irgendwann, also es gab eine Zeit, wo ich so aus Gruppentreffen nach Hause gekommen bin und so voll erschöpft war danach, weil ich so, wurde ich jetzt eingeladen, um Witze zu machen?
Das unpaid Job, wie wir schon gesagt haben.
Ich schwöre, ich musste irgendwann...
Unbezahlter Entertainer einfach.
Ich musste irgendwann meiner Freundin sagen, hey, ich komme mit schlechter Laune und ich gehe mit schlechter Laune. Ich werde dort nicht den Clown machen.
Ja.
Und zwar so, hat doch niemand gesagt, aber ich kann mich an Momente erinnern, wo Friends gesagt haben, mit denen ich nicht mehr befreundet bin, ey, komm mal auch und mach mal Witze. Sei mal der Lustige, mach mal einen Witz, locker mal den Abend.
Mach mal einen Witz, ist crazy.
Ja, wo ich dann so, und dann, guck mal, da fällt mir doch was ein. Und dann bin ich so dort und es gab sogar Momente, wo ich einfach so, jeder saß so auf der Couch und ich stand vorne und ich so, und habt ihr den schon gehört? Fische und so. So richtig dumm, so dieser Vibe, so Stand-Up-Comedian. Genau, und da habe ich irgendwann, aber da war ich auch, ich habe auch ganz schnell, als ich das gemerkt habe, ich mache das nicht mehr. Ich komme da hin und werde eine Fresse ziehen heute. So.
Ja, aber was ich voll spannend finde, ich hatte solche Momente auch schon, wo ich mir dann aktiv gesagt habe, ich gehe da jetzt hin und ich werde nicht viel sagen oder einfach nicht lustig sein. Und wenn du es dann nicht machst, dann ist aber auch ruhig, weil dann sagt sonst keiner was. Und allein daran merkst du ja, dass du wirklich dafür da bist, um so, oder ja, komm mal, du machst doch immer so Stimmung und so. Und ist ja auch nicht, also an sich nicht so schlimm, dass jemand sagt, so, boah, du bringst irgendwie, ne, die Stimmung mit und so, aber ich habe da halt nicht immer Bock drauf. So, ich glaube, das ist halt das größte Problem.
Ja, ich würde mir von diesen Leuten wünschen, dass sie sagen, ey, wenn du Bock hast, dann mach heute ein bisschen langsamer. Also gib mir die Courtesy, vielleicht gerade nicht Clown Momo zu sein, sondern ein Trauriger.
Ja, voll.
Du darfst doch mal ein trauriger Clown sein.
Hier so.
Ich will das halt selber entscheiden, wie ich drauf bin und soll ich das Gefühl haben, so Leute erwarten was von mir.
Aber was glaubst du, wie sich das auch wirklich entwickelt hat, dass du eben auf einmal zum Gruppenclown geworden bist? Einfach nur, weil wirklich die Leute fand ich witzig, funny und dann waren sie so, okay, Momo ist voll was wert, der kommt jetzt und macht jetzt uns mal den Entertainer.
Ja, ich glaube einfach, ich weiß nicht, ich bin krass witzig. Also es ist halt so,
manchmal muss man es auch einfach zugeben. Manchmal muss man dazu stehen. It is what it is.
Ja, also manchmal, wenn du so, also natürlich, die sehen
wenn
da...
Wenn du so lustig bist.
Die sehen da ein Geschenk, so am Gifted.
You are.
Ich bin hübsch, ich bin jung, ich bin lustig und dann will man halt einfach...
Und gut aussehend.
Danke. Und dann will man einfach, dass ich so selber gut aussehend...
Danke.
Dann will man einfach, dass da jemand hinkommt, ein, zwei Witze reißt und sich verpisst. Also, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich war auch irgendwann so, da bin ich umgeben von Langweilern.
Ist so, manchmal denke ich mir auch, Leute kommen zu mir und sagen, du bist echt die lustigste Person, die ich jemals kennengelernt habe. Und ich dachte mir so, ich bin einfach nur so ich selber. Und dann dachte ich mir so, wie langweilig sind die Leute, mit denen du dich sonst umgibst?
So, ey, ich bin gar nicht so lustig. Du bist einfach nur, du lachst einfach über alles, was...
Du hast noch gar nicht mein Full Potential.
Ist so, einfaches Publikum.
Naja, wir halten fest, alle sind super lustig. Aber lass uns gerne nochmal über Berlin sprechen. Wenn du an Kreuzberg von früher denkst, was für ein Gefühl verbindest du damit?
Sommer und gute Winter und gute Herbst und gute Frühlinge. Also für mich war alles, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass so noch nicht alles digitalisiert war oder dass ich absolut gemobbt wurde im Tempelhof. Aber für mich war Kreuzberg... Wow. There she goes. There she goes.
Ich denke so lange an, sorry. Nochmal.
In Kreuzberg war alles lockerer. So, man ist Fahrrad gefahren. Wir sind auf Spielplätzen gewesen. Und es gab nicht so viele GentrifiziererInnen.
Gar nicht. Oh, du musst aufhören damit.
Momo ist einfach gekommen und bewiesen, warum er der lustige in Gruppen ist. Die
so, Momo hört auf, witzig zu sein. Oh mein Gott, ich wollte das schon immer mal hören.
So,
genau,
Kreuzberg.
Kreuzberg, bevor ich ausgezogen bin. Irgendwie war dort noch nicht alles so gentrifiziert. Du siehst so irgendwelche Tanten, so Tases mit Kopftuch und so. Und dann die, du hast das Gefühl, die passen auch auf dich auf, während Mutter nicht da ist, so. Du bist dort, du bist mit jedem befreundet, jeder kennt sich. Und dann ziehe ich nach Tempelhof, wo nur alte, weißt du, Omis sind und Opis. Und die geben einem so eine richtige, so einen richtigen Bitchblick. So ja, richtig wütend.
Tempelhof so am Rand oder so? Wie kommt es, dass das so aussieht?
Tempelhof ist in Südberlin. Und irgendwie da, wo ich bin, sind... Also ich weiß, dass Ecken in Tempelhof geben soll, wo Kanaken sind. Ich habe die nicht gesehen.
Nicht gefunden.
Nein, und ich wohne dort schon seit 2009 oder 11 oder so. Seit 2009. Und da war halt immer kacke und kalt und corporate alles. Und jeder kümmert sich um sich und Kinder
nicht
spielen.
So dieses
nicht
Heimatgefühl,
nein,
ne?
Und Kreuzberg ist das so, du bist überall, fühlst du dich wohl. Und jetzt, wenn ich in Kreuzberg laufe, ist irgendwie überall so gentrifizierte Läden, Lab Coffee, so.
Lab Coffee, wirklich der Feind.
Ich schwöre, so irgendwelche richtig teuren Frühstücksläden. Warum muss ich dort 30 Euro bezahlen?
Warum?
Um zu frühstücken. Dicker, warum nervt die gerade? Und auch viele, also früher, entweder habe ich es nicht mitgekriegt, aber, oder es war einfach nicht da, aber früher gab es auch nicht so viele Leute, die Drogen genommen haben. Auf der Straße. Obwohl ich wurde... Naja, egal.
Aber ich weiß voll, was du meinst, weil eben ich komme halt aus Dietzenbach, wie schon erwähnt, in der Nähe von Offenbach, Frankfurt.
Ist dort auch gentrifiziert?
Nein, noch nicht. Gott also noch nicht gentrifiziert. Ich glaube, es dauert auch noch lange, bis Offenbach
vielleicht
gentrifiziert
ich dahin
werden
und
kann. Gentrifizierst.
So, oh.
Jetzt habe ich Angst. Aber ich muss sagen, ich verstehe voll, was du meinst, weil dieses Gefühl von Heimat, weil wir hatten so einen Kinderspielplatz bei uns, so einen kleinen Hof. Ja. Und dann hatten wir eine türkische Familie, die halt jeden Samstag, Sonntag da groß gegrillt hat. Oh. Und wir Kinder wussten auch immer, wir können uns da anstellen. Wir kennen diese Leute nur sehr oberflächlich. Und trotzdem wusste ich mit meinen 8, 9 Jahren, ich stelle mich hin und kriege eine richtig geile Halal-Rindswurst im Brötchen da. Ja. Jedes Wochenende. Und das ist halt eben das Ding. Es wird total oft immer so schlecht darüber gesprochen, denn es eben so einen Multikulti-Ort gibt, wie eben auch Kreuzberg war. Und es kann aber auch was richtig Schönes sein. Und vor allem kann
richtig,
es sehr lecker
schön,
sein.
Ist voll.
Sehr lecker sogar.
Ja, sehr, sehr lecker. Lecker ist das Stichwort. Du hast ja bestimmt noch einen gewissen Snack oder Essen, den du mit Kreuzberg in so deinem Aufwachsen verbindest.
Ja.
Hast du den vielleicht dabei? Was für einer wäre das?
Willst du den vielleicht mit uns teilen?
Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Ah, hier. Ich hab den hier hingelegt. Genau, ich hab den mit.
It's Snack Time.
Darf ich Werbung machen?
Ja, klar.
Ich kenne die Marke nicht. Deswegen ist egal. Auf jeden Fall, es raschelt voll.
Ist nicht schlimm. Okay. Was hast du denn dann genau mitgebracht?
Also wir nennen es zu Hause immer Mustard. Mustard bedeutet Mais. So. Und ich kenne das nur von uns, dass so geröstete oder fried, das sind so frittierte Maisstückchen, die gesalzen sind. Und ich verbinde die einfach mit meiner Oma, die bei uns wohnt. Weil ich das als Kind immer gegessen habe. Das war so voll Erwachsenen-Snack, glaube ich. Und so
ist man das so wie Sonnenblumenkerne mäßig einfach so?
Das wird auch mit Sonnenblumenkernen angeboten. Mhm. Und so Dings. Es gibt auch Leblebi, das sind so weiße Kichererbsen. Mhm. Die knacken einfach, sind so richtig lecker. Kennt ihr die? Aber ich bin richtig allergisch dagegen.
Oh mein Gott.
Oh. Ich habe das gegessen, bevor ich allergisch war. Und irgendwann wurde ich allergisch. Wollen wir das mal probieren?
Ja, sehr gerne. Okay. Bin ich ganz gespannt.
Ich hoffe, die schmecken, weil manchmal schmecken die einfach nicht.
Okay. Wir machen jetzt Surprise.
Wir werden so oder so tun, als würden sie schmecken.
Leute, ich mache Sachen so auf, voll eklig.
Voll fair.
Ja. Okay.
Okay, ich bin gespannt. So. Oh mein Gott.
Ups.
Momo meint sehr gut mit uns.
Gönnt euch.
Danke.
Okay. Ich danke euch.
Okay, oh mein Test, Gott. Test.
Okay, ich bin auch gespannt.
Mmh.
Echt?
Yes.
Echt?
Geil. Ja,
geil. Die schmecken wie früher.
Die schmecken richtig gut.
Ich richtig echt im Arm.
Geil.
Manchmal, meine Mutter, die letzten Mal, als meine Mutter die geholt hat, haben die voll ass geschmeckt, deswegen esse ich die nicht mehr. Mhm. Ich esse die voll gerne so auf Hochzeiten. Auf Hochzeiten, auf türkischen Hochzeiten gibt's immer so, so einen Snackteller mit so Krimskrams, also mit so Trockenfutter, sage ich schon mal.
Trockenfutter.
Es heißt Kuruyemiş auf Türkisch. Mhm. Ich glaube, das ist sogar die Übersetzung. Und dann picke ich immer die raus. Oder Pistazien.
Super lecker.
Die sind richtig geil. Ich finde, die schmecken so ein bisschen wie Popcorn. Ist auch Mais. Wow. No shit, Sherlock. Aber die sind einfach geil, weil die sind crispy, wie man wahrscheinlich hört. Und so richtig geil gesalzen einfach.
Voll.
Also echt die besseren Chips.
Hast du dir dann auch früher so, wenn du deinen Leuten rumgehangen hast, dann so kauft, dann so, weiß ich, beim Park gechillt und so, damit kann ich mir richtig gut vorstellen eigentlich.
Ja, aber ich
so gar nicht. Nur zu Hause gegessen.
Weil ich nicht wusste, wo es die gibt.
Also, real.
Also,
real.
Und in Tempelhof, als ich das erstmal Geld bekommen habe, war ich in Tempelhof. Mhm. Und da gab es keine Türken. Mhm. Check so.
Da gab es keine Türken, so schlimm.
Also so türkische Läden.
Ja.
Und die es gab, sind so jeweils eine U-Bahn-Station von mir entfernt und ich durfte nicht so weit als Kind.
Mhm.
Und irgendwann, keine Ahnung, ich bin so ein Chips-Fanatiker. Ich bin so Chips.
You're a salty person.
Checkst du? Ich habe auch voll spät angefangen mit so süß. Ich habe noch nie Schokolade gegessen. So.
Bis jetzt nicht?
Ja. Noch nie. Warum in deinem nicht? Leben?
Ich habe voll Phobie vor Schokolade.
Oh mein Gott, ich habe eine Freundin, die hat Phobie vor Gummibärchen. Also das auch. Checker?
Also ich habe auch noch nie Gummibärchen gegessen. Ich habe auch noch nie Red Bull getrunken oder Cola oder Sprite.
Falsch Publikum.
Cola aber wieder richtiges, aber.
Red Bull, wow.
Ich trinke aber so Capri-Sonne. Cineminis esse ich voll gerne damals so, die Fakes. Vanilleeis mag ich.
Aber trinkst du Kakao, wenn du keine Schokolade isst? Auch nicht.
Aber warum ziehst du da die Grenze? Geht sie gut, ist der real.
So, der Geruch ekelt mich an von Kakao.
Okay.
Und auch so das, wenn du so Schokolade in so einer Tüte hast.
Ja.
Dann, oder so Verpackung. Und dann öffnest du die Verpackung und so verschmiert. Oder so, wenn Kinder Schokolade essen, dann haben die immer so an den Zähnen und dann machen die so. Ich bin so richtig angeekelt.
Also diese Konsistenz, so diese Schmierige davon.
Oder so dieser warm breath, wenn jemand Schokolade isst und so, du riechst es.
Aber bist du eigentlich neugierig, wie das schmeckt? So gar nicht?
Ich bin richtig angeekelt.
Er ist happy mit seinen crispy, salty Snacks, ne?
Aber das war auch ein sehr geiler Snack. Also vielleicht könnte ich damit auch leben. Das ist sehr, 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 sehr lecker.
Checkst du. Ich esse aber Baklava gerne.
Okay.
Aber so süßes sonst? So mag so.
Also bist voll herzhaft, voll salzig.
Herzhaft oder Baklava?
Okay.
Nur in between, wird dir?
Ja, gleich. Wir müssen leider weiter. Achso, dann können wir nicht reden.
Wir müssen ja auch arbeiten. Aber danke, voll Mama. Scheiße. Snack gern weiter. Aber zum Thema Berlin. Also erstmal finde ich es ganz schrecklich, keine türkischen Supermärkte in der Nähe zu haben. Wirklich, das ist der Holy Grail. Dietzenbach, kleine Ort, so oft heute erwähnt. Wir haben irgendwie auf 30.000 Einwohner, glaube ich, 10 türkische Supermärkte. I could never without it. Und aber wenn du jetzt auch in Berlin zurückdenkst, wie es damals war, wie vergleichst du das denn? Wie war denn das damalige Berlin im Vergleich zum heutigen Berlin?
Weniger englischsprachig. So. und einfach entspannter, günstiger. Jetzt auch vor allem mit der politischen Lage gerade fühlt sich ja alles nach so Endzeit an. Und ich finde, Berlin ist so voll eine Stadt, die das verkörpert, weil alles ist so anonym, alles ist so schnelllebig, Dating dort ist ass, auch so eine Wegwerfgesellschaft. Und so dort treffen richtig viele Sachen aufeinander, also so no hate an die Techno-Community, aber so aber da, also ich will halt wirklich nicht so Kink-Shame oder Fetish-Shame oder so, jeder soll machen, was er will. aber so, ich glaube, so das überflutet so ein bisschen die Dating-Welt in Berlin. Ich rede jetzt von der Dating-Welt, weil mehr fällt mir nicht ein, weil ich habe Freunde. und ja, ich finde es auch
spannend.
Was?
Also das mit der Dating-Welt, weil ich war im Januar jetzt für einen Monat, da hab da einen Monat gearbeitet, Sophie war auch letztes Jahr dann, hat einen Monat gearbeitet. Das, also ist ja wirklich sehr, sehr viel einfach und da habe ich mir auch so, also meine, ich habe meine Mitbewohnerin da gefragt, ich war so, hey, wie datet man hier? Sie meinte, genau das ist halt super schwierig ist, weil auch man auch gerade in Berlin, weil man so viel sieht, ja auch immer das nächstbeste
ja,
will,
du bist
so, man
halt
ist
so,
nie zufrieden.
Ja, das ist so schlimm.
Du bist halt total echt ein Swipe away von jemand Neuem und was Besserem, weil man will irgendwie nicht an Sachen arbeiten, sondern so schnell wie möglich loswerden, um was Neues zu bekommen.
Es ist halt wirklich, also in Berlin wird nicht an Beziehungen gearbeitet, habe ich das Gefühl. Aber so, ich habe ja eh gelernt, dass es nicht das Wichtigste ist.
Du hast ja auch im Zuge Berlin jetzt auch schon öfters das Wort Gentrifizierung genannt und auch gerade das mit den Preisen und so steigende Mieten. Was bedeutet denn Gentrifizierung für dich? Was verstehst du darunter? Und inwiefern hat das und die steigenden Mieten dich und vielleicht auch deine Familie beeinflusst?
Also Gentrifizierung hat irgendwie bei mir in der 9. Klasse angefangen, als mir das erstmal erklärt wurde von meinem Erdkundelehrer. Der meinte, irgendwann wird Berlin so schlimm gentrifiziert sein, dass ihr nicht mehr ausziehen könnt. Und ich war so, hä, was labert der? Und stimmt, Gentrifizierung bedeutet, dass ganz viele Leute nach Berlin ziehen. Rich people oder people mit rich parents, die ziehen dahin und sorgen dafür, dass über verschiedene Mechanismen so die Miete steigt, also Räume werden jetzt auf einmal renoviert, werden teurer gemacht, werden unzugänglicher gemacht. Die Einwohner, die eigentlichen Einwohner werden verdrängt, ihre Läden werden verdrängt, ihre Spaces werden verdrängt, die Kultur wird auch nach außen gedrückt und so unsere Orte werden geclaimed. So Kreuzberg ist ja voll bekannt dafür, dass so Kenneck ist und so rough und künstlerisch und auch so, wie heißt das, wenn man so Kante zeigt, so defensive fast schon. Wenn man so zum Beispiel an die 36 Boys denkt, das waren ja so damals Kennecks, die sich gegen Nazis so verteidigt haben und so. Also ist so sehr solidarisch und so, sehr familiär alles und jetzt sind irgendwie immer mehr Urkreuzberger weg und so, dann kommen so white people oder white rich gentrifier people und claimen diese Spaces und diese Ästhetik von rough und Kenneck und Ghetto und sind cool dort unterwegs und dies und das und so und alles überteuert und nichts mehr authentisch. Mhm. Das ist Gentrifizierung.
Und was würdest du sagen, wie hat das dich beeinflusst und deine Familie vielleicht auch?
Meine Familie musste ausziehen aus Kreuzberg und wir können jetzt nicht mehr zurückziehen, weil es so überteuert ist und weil meine Eltern arbeitsunfähig sind. Beide sind schwerbehindert. Und mich beeinflusst das auch, weil ich würde gerne zurück nach Kreuzberg ziehen, geht aber nicht. Also ich muss so ganz viele Leute müssen sich so zufrieden geben mit Randbezirken oder so mit richtig scheiß Wohnbedingungen. Genau.
Aber ich weiß auf jeden Fall total, was du meinst, weil Kreuzberg war eben dieser Space für Migras immer. Ja. Und jetzt bin ich durch Kreuzberg gelaufen und es war halt sehr weiß, sehr alternativ, sehr so dieses Techno. Und deswegen so, ich kann irgendwie voll nachfühlen, was du meinst. Und ich habe nur einen Monat da gelebt. Ja. Aber was würdest du auch sagen, was vermisst du denn so am meisten am Kreuzberg?
Boah, jetzt ohne, dass es melancholisch wird, aber so ich verbinde ja mit Kreuzberg einfach eine Zeit vor Mobbing und wo alles noch Farbe hatte, das und zwar alles irgendwie cool und spaßig und so. Und ich wünsche mir die Unbeschwertheit zurück.
Aber ich habe noch eine Frage, die mich voll interessiert, weil ich muss mich leider hier öffentlich als Nicht-Techno-Hörerin und Tänzerin outen. Ist das so noch, aber jetzt ist für mich Berlin gleich Techno. Ist das so über die Jahre krasser geworden? Oder also war das schon immer so? Oder?
Also es ist ja so ein bisschen die Techno-Hauptstadt geworden. Und mit Techno kommt ja auch so ein Lifestyle.
Ja.
Und guck mal, ich habe nichts gegen Techno. Vor allem Techno kommt ja aus der Black afroamerikanischen Black Community.
Wäre das
so.
Coole.
Und das wurde auch gentrifiziert.
Und es wurde auch gentrifiziert. Und es wurde whitewashed. Genauso wie House Music oder Shoutout an Beyoncé Country Music oder sie macht ja jetzt auch ein Rock-Album.
Ja.
Und so, es ist halt so, die nehmen so Sachen. Mit die meine ich nicht euch, Leute. Also es werden so Dings genommen. Es wird so die Seele und der Widerstand aus diesen widerständlichen Kunstformen genommen. So, ich finde Techno und Rock und so, das ist ja so voll Widerstand. So. Und da wird so der politische Aspekt genommen und es ist einfach nur noch eine Hülle.
Ja.
Und so, ich sag nicht, niemand darf jetzt mehr diese Musik hören oder vor allem ich bin nicht betroffen. So. Aber ich finde, man sollte sich mit egal welche Kunstform man konsumiert, sollte man sich damit beschäftigen und so den betroffenen Personen oder KünstlerInnen auch Respekt zollen, so ganz einfach.
Das finde ich auch. Am schlimmsten finde ich halt, wenn man das schon macht, dass man die Credits dann nicht gibt oder Leute das dann nicht so zugestehen wollen, dass eigentlich von der und der und der Kultur kommt. Also das finde ich dann auch
mal schwierig. Die meisten wissen es nicht, ja. Weil es einfach so komplett überwaschen wurde und so neu gepainted so und ich finde das halt crazy.
Da gebe ich dir auch voll recht, ist wirklich hart. Weil eben, wie du schon sagst, es sind ja auch oft, auch Hip-Hop ist ja auch eine Form des Widerstands gewesen. Deswegen waren ja auch so viele Black Communities dagegen, dass halt eben so, dass von anderen Communities auch geclaimed wird, weil eben dieser Aspekt von diesem, wir leisten jetzt Widerstand, wie du schon gesagt hast, politische weg ist. Mhm. Und das stimmt schon, Berlin ist so sehr so dieses Konsum, aber es ist mir egal, woher es kommt. So. Und Hauptsache ist cool und was auch immer.
Richtig gut gesagt.
Aber komm, danke. Aber kommen wir nochmal zurück zu unserem Hauptthema, zu Humor. Du bist ja, du warst lustig, bist immer noch lustig. Würdest du sagen, dass Humor für dich mittlerweile Schutzmechanismus ist, Werkzeug oder einfach nur ein Teil von dir selbst?
Ich glaube, das ist voll automatisiert. Ich habe mittlerweile, glaube ich, auch keine Kontrolle mehr darüber, wie lustig ich eigentlich sein kann oder wann ich lustig sein kann oder bin. Das ist voll cringe, von sich selber zu behaupten, dass man lustig ist. Stell dir vor, es gibt so Zuschauer, die haben nicht einmal gelacht. Das wäre crazy.
Naja, so ehrlich kann man sein, finde ich.
Checkst du. Also ich glaube, das ist so ein Teil von mir, auch so unbewusst ein Teil von mir geworden. Und so, ich glaube, ich habe so ganz schnell gelernt, likable zu werden. Auch so für ältere, so autoritäre Personen oder so in der Familie, in meiner eigenen Familie zum Beispiel, ist so, ich darf voll vieles ansprechen, weil ich es lustig und charmant verpacke, was ganz viele andere nicht ansprechen dürfen. So, ich bin so ein bisschen der Hofnarr, der so die Wahrheiten, meine Wahrheiten zeigt. Und genau, bei so DozentInnen oder LehrerInnen ist es voll so cool gewesen, wenn ich so der Lustige war. Weil ich so, ah ja, der Momo, der sagt mir jetzt die Wahrheit, aber ich lach dabei. So. Und dann ist es auch wieder okay.
Aber es ist auch eigentlich voll der Skill, weil du ja so Zugang zu den Menschen findest, was andere vielleicht gar nicht so hinbekommen und wie du sagst, ja auch vielleicht so Themen ansprechen kann, wo andere sich nicht trauen oder nicht wissen, wie sie es machen. Und du kannst halt mit deinem Humor machen, was du ja ziemlich gut und charmant kannst, wie wir schon festgestellt haben. Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn dein Verhältnis zu Humor über die letzten Jahre so verändert?
Also, wie ihr wisst, ist es ja zu meinem Job geworden. Deswegen habe ich mich krass dadurch identifiziert. Ich versuche das halt immer weniger zu machen, weil ich will so als Schauspieler durchstarten. Und so als Schauspieler will ich weniger Comedy jetzt machen, sondern mehr so Drama und so. Deswegen schreibe ich auch nirgendwo hin, dass ich Comedian... Ich bin nicht mal Comedian. Ich bin ja kein Stand-Upper. So. Ich mache... Obwohl...
Ich mach halt Satire so, ja.
Ich mach Satire und wir sind mit Datteltäter mal auf Tour gewesen und ich war immer wieder auf der Bühne. Und ich mach halt auch so Comedy, aber ich mach jetzt nicht Stand-Up, so. Genau.
Aber du standest auf der Bühne und hast Comedy gemacht schon.
Also
ein bisschen.
Ist Stand-up-Comedy. Mein Gott.
Aber ich verstehe voll, was du meinst, weil manchmal hat man ja auch Angst, dass man eben als Lustiger auch weniger ernst genommen wird. Weil wenn du immer der Lustige bist, dann kann man sich auch kann man sich von außen manchmal voll schwer vorstellen, dass du auch in anderen Rollen irgendwie wertvoll bist oder dafür halt gemacht bist. Und würdest du sagen, dass du heutzutage auch mehr Grenzen setzt, wo du Humor machst und vor allen Dingen auch, wo du dich aktiv dazu entscheidest, mal nicht der Lustige zu sein?
Ja, vor allem in neuen Kreisen. So, wenn ich an einen neuen Ort gehe und dort zum Beispiel jetzt arbeite, dann lernen die mich halt von einer Seite kennen, die mehr Grenzen setzt, versus zu meiner alten Arbeit, wo ich zum Beispiel immer noch bin und immer noch so ein bisschen der, bei meinem alten Job, bei dem ich ja immer noch bin, ich liebe die, ich liebe jeden dort, aber so, da bin ich als Kind reingekommen, was so voll viel Humor benutzt hat, um so durch die Welt zu kommen, und ich glaube, es ist voll schwer für beide Seiten, das abzustellen, so für mich ist es schwer, erwachsen zu werden, weil ich dort als Kind reingekommen bin, für mich, und für die ist es, glaube ich, manchmal schwer zu verstehen, dass ich kein Kind mehr bin. But then again, ich krieg mein Geld, deswegen ist es okay.
Manchmal muss man auch einmal nur bezahlt werden.
Checkst du, und ich bin auch cool damit und ich liebe die auch. Ich, könnt ihr reinschneiden, dass ich sage, dass ich die liebe?
Mach mir mehrmals. Und was hältst du denn von so, es gibt ja Comedians, das sehe ich ganz oft, die so sagen, ja, Humor ist ja gerade das Ventil, womit man ja Witze über alles Mögliche eigentlich machen sollen dürfte. Was hältst du denn davon? Also wo, du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, wo sind für dich denn Themen, wo du die klar die Grenze ziehst?
Ich glaube, das ist so voll Feingefühl, wo ich jetzt keine pauschale Regel dafür setzen kann, wo Humor benutzt werden darf und wo nicht. Aber ich finde es ein bisschen, also ich finde Humor sehr cool, wenn es nicht nach unten ist. Also wenn ich nicht nach unten trete, wenn ich jetzt Witze über Kurden mache oder Behindertenwitze oder so, finde ich es gar nicht cool. Also ich finde, damit kannst du auch keine wichtige Message conveyen, damit bist du einfach Bully. Und wir sind ja gegen Bullies hier.
Sind wir.
Sind wir echt.
Podcast ohne Mobbing mit Courage.
So.
So nennen wir uns um. Brauchen wir einen Sticker hier.
Oh mein Gott, das wäre so cool.
Ja. Zweite Staffel.
Einschalten. Erst ab der zweiten Staffel habt ihr dafür Geld.
Du weißt ja, wie die Zeiten sind. Naja.
We're trying our best.
Ich weiß. Also, wenn du nach unten trittst, ist uncool. Aber wenn du es benutzt, um Ungerechtigkeiten aufzuzeigen oder so dein Leben zu storytellen, dann ist es okay. Genau.
Das finde ich eine gute Regel.
Sorry. Und wenn du auf deinen Weg so zurückblickst, was hat dir vielleicht Humor sogar ermöglicht, was sonst eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre?
Halt dieser Job bei Datteltäter, dass ich hier sitzen darf. Mein eigenes Interviewformat mit meiner Kollegin Deria. Grüße. Und ganz viele Freundschaften. Ich bin, also ganz viele Freundschaften, auch so Online-Freundschaften, also sowie Offline-Freundschaften, haben sich durch einfach meinen Humor oder die Person, die ich bin, in meiner Gesamtheit ermöglicht. Und ich bin richtig dankbar dafür, weil in meinem Kopf ist ja Humor immer etwas, was mit Schmerz verbunden ist, so, oder aus Schmerz resultierend. Und dass ich das nutzen kann, um Mitmenschen glücklich machen zu können oder so mich selber glücklich machen zu können, ist halt ein Privileg. Genau. Und so, ich würde sagen, mein Humor hat auch zugelassen, dass so die Beziehung zu meinen Eltern und meiner Schwester besser geworden ist. So, das ist voll, also es irgendwie betrifft es mich in jeder Lebenslage, wenn ich darüber nachdenke. Außer bei Steuern oder so. Papierkram ist schlimm.
Ich würde sagen, da hört der Humor auf,
ich
da hören die Witze auf.
Du kannst keinen Witz in einem Stück Blatt Papier machen. So.
Ich wollte, bevor du das mit den Steuern gesagt hast, das richtig schön und emotional war. Naja, aber nein, du hast wirklich richtig schöne Sachen heute gesagt. Und es war ein super Misch zwischen Tiefe und aber auch so viel lustige Sachen gesagt, wie man bemerkt hat. Dafür auf jeden Fall danke für deine Offenheit und für die ganz tollen Sachen, die du gesagt hast. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Wir haben am Ende noch die Rubrik Last Words, wo du den Zuschauern quasi noch eine Message mitgeben kannst. Vielleicht in deinem Fall so jemand, ja, der Humor auch als Coping-Mechanismus benutzt oder ja einfach so einen ähnlichen Lebensweg hat wie du. Das kannst du sehr gerne in die Kamera reinmachen und take your time.
Okay. Okay, falls du mal der Witzige bist, dann hör auf damit und zieh deine Grenzen. Du kannst ehrlich mit dir und deinem Umfeld sein. Du musst nicht jeden die ganze Zeit zum Lachen bringen. Und falls du gemobbt wirst, reach out, geh zu deinen Eltern, ansonsten geh zur Schule, ansonsten geh zum Staat, keine Ahnung. Also such Hilfe, Mobbing ist gar nicht okay. und du bist geliebt von irgendjemandem.
Wie schön.
Danke, Momo. Das
danke
war toll.
Dir. Danke dir, dass du dich danke auch so bei uns geöffnet hast und uns so viele Einblicke gegeben hast. Und wenn ihr ab jetzt nichts mehr verpassen wollt, dann schaltet ein bei der nächsten Folge Gemischt Warenladen.
Laden.
Ciao.
Bye.